Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Ja, da sind wir direkt aus dem Tourbus mit den Europäern hier zusammen. Die Stimmung ist super. Singt doch mal nicht so laut, Leute. Das ist, warte, ich muss hier aussteigen, es wird einfach zu laut im Tourbus, sorry. Darf ich mal durch? Sorry. Ja, ja. Ach, endlich wieder ein bisschen Ruhe, Beauty, oder? Das kannst du ja gar nicht mehr hören, diese Schlachtengesänge. Und da möchte ich dich heute zu unserem Ryder Cup, unserer Nachlese, mit einem herzlichen Fuck You, Beauty begrüßen.
Ja, ich grüße dich natürlich hier aus der amerikanischen Umkleidekabine. Du hörst, hier ist ein bisschen ruhiger.
Ja, wie eine Library.
Ja, wir haben die Fans draußen gelassen, demnach ist es hier gesittet.
Wird nicht mehr gebrandschatzt und geplündert und wilde Flüche und Beleidigungen geschrien. Also du sitzt da alleine auf weiter Flur, eine Socke von Scotty Scheffler liegt da noch unten. Ich glaube, damit hat er sich die Tränen weggewischt. Aber es ist schön, dass wir alle wieder hier sind. Um es kurz zu machen, meine Prognose war gar nicht so falsch. 15-13, du hattest, glaube ich, genau das andersrum getippt. Ich hatte recht, 15-13, Europa gewinnt. Nach 2012 wieder ein Away Ryder Cup. Und das ist gar nicht so oft, dass das passiert. Es war ja eigentlich alles klar und dann wurde es doch noch spannend, aber dazu kommen wir gleich. Lass mich erstmal ganz kurz hier ein Intro machen. Heute ist der 29. Wir pushen die Folge heute schon mal raus, obwohl ich eigentlich morgen schon rausgesucht habe, dass morgen der internationale Podcast-Tag ist. Das wäre ja auch schön gewesen. Aber nein, so bleiben wir beim Weltherztag. Heute am 29. September ist der Weltherztag und ich muss sagen, ich habe ein Herz für dich als Ami-Fan.
Ja, danke. Ja, ich glaube auch, dass der ein oder andere gestern Abend das Herz gleich mal in die Hosentasche gerutscht ist zwischendurch. Da vorne weggenommen, das Board sehr rot war. Da kommen wir gleich noch genauer dazu. Und ich hoffe, dass alle soweit gut in den Montag starten konnten nach all dieser Aufregung. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere gedacht hat, dass er früher ins Bett kommt. Sowas glaube ich, um 11:30 dann der Fall, wo dann das alles so durch war. Demnach, ja, spannende Geschichte und Glückwunsch natürlich an die Europäer, was mehr als verdient war und hinten raus tatsächlich nochmal spannend wurde.
Sauknapp wurde. Ja, eine historische Aufholjagd, die eigentlich unterbunden wurde. Und der Freitag ging gut los, der Samstag ging gut weiter und dann gab es ja wirklich diese großen Debatten mit diesem Stinkefinger, mit diesen Beleidigungen, die wirklich unter die Gürtellinie gingen, die noch persönlich waren. Die einen sagen, ja, muss man halt aushalten hier in der Kreisliga, aber die anderen sagen, nee, da ist halt wirklich auch too much. Aber dann war es auch ein okayes Comeback am Samstag, dass der Rory da wirklich gehasselt wurde, gehackelt wurde ohne Ende und dann trotzdem nochmal abbricht und so ein Ding an die Fahne zimmert, 2 Meter, und wurde dann auf der Pressekonferenz, das Stück habe ich nämlich nochmal als Soundbit rausgesucht für dich, also es hat ihn dann mehr gefuelt anscheinend, als dass es ihm irgendwie was verhindert hat, aber das ist irgendwie ganz nett. Hör doch mal hier nochmal rein, Beauty.
With all that in mind, everything you go through, how satisfying is it to turn around to someone and say, quote, shut the F up and then stiff it to 2 feet?
Very fucking satisfying.
Congratulations.
It wasn't stiff, I had to put it.
Hinten mit dem kleinen Side-Tip von Tommy, nee, war gar nicht so nah, ich musste ihn ja noch putten. Aber da sieht man das auch bei den Spielern, da, die waren ja auch außer Rand und Band und haben da den guten Sportsgeist verloren, so ein bisschen. Was sagst du erstmal zu diesem ganzen Debatte? Auswärtsfans, alle wussten ja, das wird hart, aber ich glaube, in den Vorjahren davor gab es auch schon die ein oder andere Anfeindung. Aber das hatte das für dich eine andere Qualität oder war das eigentlich, wo man sagt, muss man eigentlich aushalten als Profi?
Puh, ja, also hab da mehrere Meinungen im Grunde tatsächlich auch dazu. Zum einen, glaube ich, kann man da in den seltensten Fällen von Fans sprechen, die dann so ausschlagen. Ja, das Das war teilweise auch schon schwer zu ertragen am Fernsehen, wenn man die Außenmikrofone so gehört hat. Zum anderen war es wahrscheinlich zu erwarten, denn eine Sache darf man halt nicht vergessen, es wurde natürlich auch im Vorfeld schon wieder einiges in diese Richtung unternommen. Da gab es Spitzen aus amerikanischer Richtung, gab es Spitzen von den Europäern. Heutzutage wird sowas relativ schnell über soziale Netzwerke verteilt und natürlich dann auch aufgebauscht.
Und die Ansagerin, die hat ja auch da direkt irgendwie die Crowd am Morgen mit einem Fuck You Rory-Chant eingesungen und hat dann am Ende ihren Job gekündigt am Samstag.
Ja, das ist natürlich nicht ganz so smart, wenn du dann so ein Mikro in der Hand hast und anscheinend alleine das Mikro jetzt nicht den Geist ausmacht, sondern dann halt du der Meinung bist, sowas dann noch rauszubrüllen. Das wurde natürlich auch 5 Minuten später, hat es, weiß ich nicht, wie viele Klicks schon online gehabt. Das ist dann halt auch problematisch. Aber eins ist halt dann auch, wenn du dann halt direkt am Freitag reingehst und, sag ich mal, auch so ein bisschen dünnhäutig drauf reagierst und mit gestreckten Mittelfinger vom Grün gehst Richtung Zuschauer, dass da natürlich dann die Amerikaner im Laufe des Tages auch tankend, kann man so sagen. Ich glaube, da wurde nicht nur Wasser getrunken. Das dann auch auf sich, oder jemand das dann nicht auf sich sitzen lässt, wenn so ein Spieler dann halt auch so drauf reagiert, dann war es klar, in welche Richtung das geht. Ja, natürlich war es schon ein bisschen ausufernd.
Aber na, guck mal, das musste man auch mal, also ich finde, du hast ja teilweise Spielabbrüche in anderen Sportarten, wenn es dort zu Vorfällen gibt. Da wird einfach Spielabbruch gemacht. Und ich meine, bei den Außenmikrofonen, da kamen Sachen rüber wie Bloody Wanker gegen McIntyre. Dann kam, bei Rory wurde er als Pedo bezeichnet und Epstein. Also es war wirklich hart unter der Gürtellinie, wo man sich auch fragt, na, wie viel darf und muss man denn ertragen? Und irgendwie kann man da irgendwas zurückreflektieren, ne?
Ja, aber du hast es halt vorhin in der Einleitung schon gesagt, die müssten vielleicht mal ein, zwei Mal im Monat auf Kreisebene in irgendwelchen Dorfclubs Fußball spielen. Da wird dann halt auch nicht die Partie unterbrochen, wenn man dann als Amateur bei seinem Hobby 90 Minuten grundlos beleidigt wird, wenn irgendwelche Dorfderbys da anstehen.
Ja, aber also, ist auch nicht schön.
Nein, aber das ist halt leider Normalität, ja, man muss das halt wirklich sagen. All diese Sportveranstaltungen sind für viele Leute so ein Druckventil für ihre Alltagssorgen, die sie haben. Das ist leider so im Bereich des Sports. Auch, was ich vorhin schon gesagt habe, manche sind ja halt da keine Fans, man kann es auch nicht verallgemeinern. Haben ja jetzt nicht alle Amerikaner da gestanden und die Europäer derart beleidigt.
Waren ja auch echt viele Amis da, also 50.000 waren zwischenzeitlich da, also das ist schon eine gute Menge.
Richtig. Und so wird das natürlich dann hochgebauscht. Und wie schon gesagt, wenn du dann halt da mit gestrecktem Mittelfinger und sowas da machst und dich nach dem gelochten Putt umdrehst und fuck you in 4, 5 Mal in die Richtung der Tribüne dann halt so machst, das befeuert das Ganze. Da wird natürlich noch ein bisschen Benzin dann mit reingegossen. Und das ist dann natürlich, das hat dann so seinen Weg genommen. Ja, ist jetzt nicht zu feiern. Ich fand auch, das war eine ziemlich peinliche Veranstaltung dadurch. Und das hat es jetzt nicht wirklich so sehenshaft auch gemacht, was ich vorhin schon meinte. Man hat es halt über die Außenmikrofone gehört. Das ist kein einfacher Gang, glaube ich auch, wenn du dann da durch die Leute durchlaufen musst noch.
Nee, ganz sicher nicht.
Und da zeigt sich dann halt auch, wer da kühlen Kopf behalten kann.
Ja, das haben ja auch einige geschafft, muss man ja auch sagen.
Das haben einige geschafft. Iren sind ja dazu jetzt nicht so bekannt, da, sag ich mal, so ein bisschen auch entspannt damit umzugehen. Shane Lowry war ja zwischendurch auch mal so drauf, dass er da den ein oder anderen Zuschauer gerne eine auf die Fresse hauen
der
wollte.
Der war ja eh knapp am Herzinfarkt die ganze Zeit gefühlt.
Die ganze Zeit, also man hat die alkoholisierte Nase jeden Tag leuchten sehen. Ja, und das ist, der war da immer nah dran, ja, und natürlich, wie es das Schicksal dann auch so oft will.
Sehr schön, oder?
Das hat hinten raus, das sind so die Geschichten, da hätte man eigentlich Samstag schon direkt drauf kommen müssen, dass er da letztendlich den entscheidenden Putt am Ende lochen darf, Darf man ja halt auch so sagen, weil die anderen davor es nervlich anscheinend nicht so wirklich hinbekommen haben, dass er dann derjenige war, der dann letztendlich den Nagel auf dem Sarg zugeschlagen hat, der die ganze Zeit so ein bisschen offen lag. Aber er war dann quasi der, der gesagt hat, okay, wenn Henley den wieder jetzt hier nicht reinmacht und zu kurz lässt, dann nutze ich meine Chance. Und das war dann allgegenwärtig die Entscheidung. Und alles, was danach kam, war ja nur noch Boni. Und aber ja, es war für einen kurzen Moment sah es wirklich so aus, als wenn diese absolute Sensation tatsächlich stattfinden könnte.
Es waren halt wahnsinnig viele Emotionen drin auf beiden Seiten. Und das darf man nicht vergessen. Du hast ja gesehen, wie die alle pumped waren, auch in der Vorbereitung schon, was da gemacht wurde mit Pathos, irgendwelche Videos abgespielt und gleichzeitig produziert, dann Amerika-Hymne gesungen, Firefighter kam und hat nochmal erinnert, dass man ja auch für die ganzen toten Kameraden von 9/11 noch spielt. Also typisch Amerika, ne? Wir laden das mal ein bisschen mehr auf, als es eigentlich ist. Und dann halt die Fans, die dich nach vorne peitschen. Von daher, da ist halt einfach auch wahnsinnig viel. Jeder, der mal irgendwie kompetitiv gespielt hat oder in einem größeren Event war, merkt auch, wie die Stimmung da einfach kippen kann. Ne? Aber dann fand ich auch schön, auf der anderen Seite, selbst ein Molinari also, und Ted Scott, die aneinander gekommen sind, haben danach noch bei Social Media gepostet, hey, war nur im Moment, alles ist cool, macht euch keine Gedanken, wir wollen hier irgendwie, wir sind einfach, wir mögen uns und alles ist nett. Also, dass halt gleichzeitig, trotz dass diese ganze Rivalry da ist, diese, ne, man mag sich doch eigentlich, man kennt sich ja auch von Natur, die meisten sind irgendwie auch miteinander ganz gut. Ein paar Randerscheinungen gibt's immer. Aber das ist so wie mit uns beiden. Wenn wir ein hartes Matchplay haben, da bist du auch nicht mehr mein Freund. Da guckst du auch einfach zur Seite, machst dein Ding, da komme ich auch nicht an dich ran. Das ist dann deine Bulletproof-Fassade, ne?
Ja, natürlich. In der Situation zählt dann nur der Erfolg. Dieses Video auch, was die beiden danach gepostet hatten, fand ich auch mehr als peinlich. So,
ich fand's total süß.
Das ist dann halt auch so, wie ich mir so denke, so Mann.
Nein, man muss ein Gegenzeichen setzen. Man kann doch diese ganze Idiotie nicht einfach nur stehen lassen.
Ihr zeigt da Emotionen. Molinari, der ja da wie so ein Schuljunge durch die Gruppe gelaufen ist. Wir kommen gleich noch dazu, was eigentlich der Grund war. Der ging gefühlt allen da bis zur Brust und wollte sich da als Vice Captain so ein bisschen aufspielen. Wurde direkt mal in die Schranken gewiesen von Ted Scott, den man ja so gar nicht kannte. Und dann sowas da zu posten, dass sie sich den Arm haben.
Ich fand's schön.
Also in Zeiten von Social Media natürlich ein Weg, das nochmal zu zeigen, aber fand ich halt überflüssig.
Ich fand's eine tolle Geste. Aber gut, da siehst du ja, die Meinungen gehen da total auseinander.
Ja, genau, ja. Und ich find's dann halt auch immer schön, die Interviews nach dem Matches immer nur mit dem Siegerpärchen da zu machen. Und dann gegebenenfalls in den Situationen am Wochenende, also vor allen Dingen am Samstag, die Europäer auf die Fans halt auch anzusprechen, dass die so mediengeschult sind und dann halt nicht direkt einen Shot gegenüber dieser Crowd da machen, das ist halt auch klar. Und dann lässt es sich halt als Gewinner, in dem Fall dann halt von McElroy, halt auch immer leicht sagen, ja, das war so ein bisschen drüber und muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das war schon zündelndes Umfeld in dem Flighter mit Scheffler und Deschambeau. Das war dann schon heftig, ja, und Rose und Fleetwood haben natürlich auch dazu beigetragen. Justin Rose hat zwar auch danach so ein bisschen runtergespielt, aber ich glaube, er hat auch in diesem Moment so ein bisschen die feine englische Art vermissen lassen. Ja, also dieses Fuck off zu dem Caddy und dann den Finger so schnipsend dann noch so hinzuschieben, so von wegen, geh mal weg hier, auch wenn es sein Putt war. Ist dann halt nicht die feine englische Art und mir war halt in der Situation eigentlich schon klar, sollte jetzt Deschambeau den Putt lochen. Ich glaube, gleich könnte es ein bisschen heiß werden und es war ja dann auch gefühlt der Moment des Ryder Cups. Wird, glaube ich, in jeder Zusammenfassung wird das auch nochmal vorkommen, wie die dann da aneinander geraten sind.
Und ja, aber es war jetzt nicht so in dem Scope wie mit La Cava irgendwie und McElroy vor 2 Jahren. Es war halt eher so ein Side-Ding. Einfach, ja. Die haben sich kurz gekabbelt und dann geht man weiter und gut ist. Und ja. Ich fand das jetzt auch nicht so schlimm. Aber was ich dich fragen wollte, nochmal jetzt abseits der Stimmung, für mich hat der Ryder Cup ganz eindeutig nochmal gezeigt, wie unglaublich unpräzise die Weltrangliste ist.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal für die Weltrangliste fantastische Veranstaltung jetzt gewesen, dass DeChambeau und Rahm dort laut der Weltrangliste, oder sagen wir so, John Rahm, der schlechteste Spieler sein soll, in Anführungsstrichen natürlich, schlechteste Spieler mit Platz 74 oder was er geführt wird. Und neben der Niederlage gestern in den Einzeln war er meiner Meinung nach der dominante Spieler mit Abstand beim Ryder Cup dieses Jahr. Und hatte, glaube ich, auch schon so ein bisschen so dieses Gefühlsloch am Sonntag im Einzelnen, so von wegen, ja, die Punkte, die kriegen wir schon zusammen. Und aber sonst Freitag und Samstag war er quasi eine treibende Kraft, auch wenn er Samstag die Nachmittagspartie verloren hat und, sagen wir mal so, den Punkt noch abgegeben hat gegen Cantlay. Aber so bis dahin, hat unglaubliche Schläge gezeigt aus Situationen, wo er teilweise sich hinmanövriert hat oder hinmanövriert wurde, war er eine Force, wie man so schön sagt, für die Europäer, und hat da die Amerikaner teilweise auch mit Terrell Hatton deklassiert. Aber ja, ich gebe dir recht, das sollte nochmal ein Shot auch für die Weltrangliste sein, wenn man überlegt, dass unter den Top 7, glaube ich, der Weltrangliste 6 Amerikaner sind und nur Rory dann in der Weltrangliste da noch mit vorne geführt wird.
Ja, eigentlich Quatsch, diese ganze Liste.
Zeigt es halt, dass auch man da nicht doch mal drüber nachdenken sollte, wie die Weltrangliste jetzt tatsächlich geführt werden müsste.
Ansonsten fand ich auch sehr schön zu sehen, du hast Donnerstag und Freitag, wo die Europäer ja wirklich dominiert haben in den Team-Events, eine der größten Führungen überhaupt rausgespielt hat, die es so gab, wo alle gesagt haben, inklusive mir, ach, das war es jetzt schon. Ja. Und dann hast du halt rausgelöst diesen Sonntag, der einfach ein, ja, wo es Mann gegen Mann geht und nicht im Team in irgendeinem lustigen Spielformat, sondern wirklich so mehr am klassischen Golf ist, sage ich mal, am Turniergolf, das kennen die halt schon eher dann. Und da sind die Amis auf einmal wieder wahnsinnig stark. Und ich würde mir 2 Spieler gerne herauspicken, Beauty, und zwar, das ist einmal der Scheffler und der Tiger, ja, man kennt ja beide irgendwoher. Beides halt unglaublich gute Turniergolfer und unglaublich gute Golfer, haben aber beide historisch in diesen ganzen Team-Events ja nicht wirklich unglaublich gut performt im Sinne von, was sie sonst auf den Platz bringen können. Und das zeigt ja auch eigentlich ein bisschen, dass das eigentliche Golf mit diesen Team-Events zwar was zu tun hat, aber schon auch eine andere Ausprägung ist. Ne? Es ist anscheinend was anderes, so diese 3-4 Turniertage zu spielen, in seinem Sender sein zu können, mit dem Flight zu laufen, ja, aber halt irgendwie seinen eigenen Ball zu spielen, sein eigenes Golf zu spielen, seine eigene Sache zu haben, ohne jetzt diese unglaublich tosenden Fans. Und dann ist es was anderes, wo du halt sagst, hey, wir machen jetzt halt hier so ein Four-Ball oder Foursome, ne? Das ist dann für viele, das spielen die halt vielleicht nicht oft. Und es ist auch ein Format, was, also ich liebe das ja auch, ich bin ja auch ein alter, ich freue mich immer lieber, das zu spielen, als irgendein Stroke-Play-Zeug. Aber ich weiß noch, es gibt auch ganz viele Golfer, die sagen, nee, ich will einfach meinen Ball spielen, ich will mein Ergebnis spielen, ich habe keine Lust auf diese doofen Spielchen, lass mal gut sein. Also hat Golf doch schon eher 2 Ausprägungen, und die eine, nämlich diese Teamformate, scheinen ja den Europäern viel besser zu stehen, Beauty.
Die Kollegen von Data Golf haben da eine fantastische Arbeit, nicht nur der gesamten PGA-Saison, sondern auch beim Ryder Cup geliefert mit Live-Stroke-Gains-Daten, die ich auf meinem iPad die ganze Zeit neben noch zu liegen hatte, um mal den TV sein zu lassen, sondern einfach in die Live-Daten reinzugehen. Wie sieht's gerade aus? Was machen Statistiken eigentlich im Matchplay? Wie geben die Statistiken wieder? Und wo wir halt beim Matchplay sind, im Grunde ist so eine Veranstaltung auf dem Niveau nur noch eine reine Putt-Veranstaltung. Alles andere zum Grün nehmen die sich kaum was. Aber halt, wenn es ums Putten geht, haben wir die größte Diskrepanz, auch wenn es darum geht, etwas zu gewinnen. Und der große Unterschied in den Tagen war halt einfach, dass die Europäer 15 Putts auf den Grüns besser war, ja, alleine am Freitag. Und das macht dann halt eben Punkte aus, ja. Und sonst vom Tee to Green waren sogar die Amerikaner besser. Auch Scottie Scheffler hat bis auf die Statistik beim Putten, wo er 0,6 Schläge im Average verloren hat auf die anderen Spieler, hat er sonst alle anderen Statistiken, Tee to Green Approach, Around the Green, Total Strokes, war er besser als der durchschnittliche Spieler. Das sieht jetzt in seiner Statistik von einem Sieg und 4 Niederlagen jetzt nicht so aus. Historisch gesehen war er der schlechteste Performer seit einigen Jahren mit einer Statistik von Freitag und Samstag von 0-4, wo er nichts beisteuern konnte und wo man sich erstmal so denkt, wenn man erstens den Ryder Cup sich nicht angeguckt hat, denkt, was ist das für eine Null? Ja, also Matchplay scheint er ja gar nicht zu können. Was tatsächlich bei ihm am Freitag und Samstag wirklich nicht ging, war das Putten. Und dann, wie es so oft ist, da gibt es diesen Bold-Effekt auch beim Matchplay. Er lief in jeder Partie gegen heiße Hände, die anscheinend heiß wurden, wenn man gegen die Nummer 1 der Welt spielen darf. Und bei 66 gespielten Löchern gegen Scottie Scheffler in den ersten beiden Tagen fielen 32 Birdies oder besser. Und das zeigt dann halt einfach, jedes zweite Loch war ein Birdie. Und das heißt, jedes zweite Loch hätte Scottie ein Birdie spielen müssen, um das Ganze, sag ich mal, so ein bisschen auszugleichen. Ja, und wenn es dann halt so nicht rund läuft, du die ersten oder die frühen Putts nicht machst, dann kommst du ins Hintertreffen. Und das war wieder mal, wie vor 2 Jahren, oft der Punkt, dass die Europäer früh in der Partie in Führung gingen und die Amerikaner es dann irgendwie nicht geschafft haben, noch ranzukommen, beziehungsweise so den Druck aufzubauen, dass die Partie noch rumgerissen wurde.
Außer das Bryson ist halt wirklich, am Sonntag.
Außer Bryson. Wir hatten ja auch die Tage immer intensiv auf Social Media unsere Tipps halt auch präsentiert, wie wir uns das so denken. Wir haben auch untereinander geschrieben. Mein Eindruck war, zum einen Bryson als auch Cameron Young, dass die einzigen beiden waren, die dagegen gehalten haben. Ja,
die so mitgespielt haben, ne?
Die mitgespielt haben, die sich gepusht haben. Cameron Young mit einer unglaublichen Leistung von 3 Siegen zu einer Niederlage. Fantastisches Rookie-Debüt sozusagen beim Ryder Cup. Und das hat natürlich dann den Unterschied gemacht. Ja, jetzt sieht man natürlich, wie du sagst, Scottie hat nichts zum Team beigetragen, um da den Erfolg auf die amerikanische Seite zu bringen. Nur auch die Statistik lügt dann halt da nicht. Er hatte mit die meisten Birdies bei den Amerikanern, hat aber, wie gesagt, halt immer die Partien erwischt, wo im Grunde die meisten Birdies gefallen sind. Mit dem Höhepunkt beim Bestball zwischen Bryson und Scottie und Tommy Fleetwood und Justin Rose, dass die Europäer dort, bis die Partie vorbei war nach der 15, halt 12 Birdies gespielt haben auf dem Weg dahin.
Ja, das ist schon brutal.
Und das ist natürlich dann schon ein unglaubliches Level.
Hammond-Egging hieß es, ne? Sie haben gehammond-egged. Also sie genau, haben sich gegenseitig ergänzt. Lustig, ja. Hammond-Egging hieß früher irgendwie im Wrestling, das waren die immer gegen die Stars antreten mussten und verlieren mussten. Das war dann, ja. Da hatte man einfach so, oder als Boxer einfach so mega wenig verdient und konnte sich wenigstens noch ein Hammond-Egg-Breakfast von dem Gehalt leisten. Daher kommt der Ausdruck. Apropos Gehalt, fand ich auch eine schöne Sache. Diese ganze Debatte wir werden bezahlt, was ja vor ein paar Jahren losgetreten wurde und auch die große Cantley-Mützen-Verweigerungs- und Debatte hinter sich zog, hat sich jetzt immerhin so rauskristallisiert, dass die Amerikaner endlich, die Armen, bezahlt werden. Und zwar, sie bekommen 500.000 US-Dollar, aber nur 200.000 in bar, den Rest müssen sie wieder spenden. Ja, ist natürlich eher so eine Geste, ne? Die können sich davon alle, sind ja alles, die verdienen ja alle wesentlich mehr als das. Deswegen hat halt weiterhin Europa darauf verzichtet, Gehalt auszuzahlen oder irgendwas auszuzahlen, weil sie sagen, nee, wir machen das hier für die Legacy, für Ruhm und Ehre, für einfach dabei sein dürfen. Das kannst du eh nicht bezahlen, dabei zu sein. Aber da siehst du halt die andere Mentalität in Amerika zu Europa. Da brauchst du halt irgendwie eine Bezahlung, ne? Du brauchst einfach wenigstens irgendwie so eine Compensation, das ist so tief bei denen drin, dieses so, ich muss bezahlt werden, um irgendwas zu machen. Wo ich jetzt auch gedacht habe, okay, ihr werdet jetzt bezahlt. Habt ihr jetzt so schlecht performt, weil ihr so wenig bezahlt wurdet? Oder habt ihr einfach, was soll der Quatsch?
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was natürlich immer medial sehr gut gespielt werden kann, weil beim Thema Geld springen alle immer drauf, ja. Geld nehmen alle immer gerne an.
Außer wir sind natürlich überparteilich und unbestechlich.
Natürlich, ja. Und da ist natürlich dann der Punkt, sobald es dann heißt, die bekommen eine Kompensationszahlung, dann finde ich das gar nicht persönlich so verwerflich, denn so ist halt der moderne Sport. Jeder, der halt sagt, heutzutage sollten Sportler nicht mehr bezahlt werden oder wie auch immer, die romantischen Zeiten sind halt leider vorbei. Das zieht sich halt in alle Sportarten durch, dass auch in den tiefsten Kreisliga-Regionen es halt immer irgendwelche Menschen gibt, die ihrem Herzenverein da finanziell gerne unterstützen und dann halt auch Spieler unterstützen. Und das ist halt einfach so. Ja, und natürlich lässt sich jetzt auch die mediale Karte ganz gut spielen für die Amerikaner, dass sie das dem guten Zweck zukommen lassen. Wir alle wissen, dass jeder amerikanische Top-Sportler eine eigene Spendenstiftung besitzt. Da kann man natürlich dann steuerlich das Geld ganz gut auf andere Wege dann wieder reinkriegen.
In die Epstein-Foundation.
Das ist dann halt ein Punkt, der dann halt das Ganze natürlich so ein bisschen noch süß darstellen lässt. Letztendlich kommt das Geld ja dann wieder zurück. Aber ich selber finde es gar keinen schlimmen Punkt. Da könnte man natürlich dann auch die Europäer fragen, warum denn 11 von 12 europäischen Spielern nur auf der PGA-Tour spielen und dann nur bei den Rolex-Events auf der DP World-Tour spielen. Das wäre ein ähnlicher Punkt. Könnte daran liegen, dass in Amerika halt Preisgelder teilweise pro Turnier das Zehnfache sind als auf der DP World-Tour. Also ich finde halt dieses Thema Geld im Jahr 2025 im Profisport halt nicht mehr nennenswert, weil da so viel Geld fließt, dass da nur $300,000 oder $500,000 mehr oder weniger letztendlich so ein kleiner Tropfen, werden wahrscheinlich die Spesen der Angestellten können damit bezahlt werden.
kannst du dein E-Card mal laden auf dem Golfplatz für.
Ja, also demnach ist dann halt natürlich, wie schon gesagt, ein Thema, was medial natürlich dann sehr schnell benutzt wird.
Apropos Geld, Beauty, da muss ich noch eine Sache reinhaken. Die Tickets haben ja jetzt 1.500 Euro ungefähr gekostet, zwischen 1.000 und 1.500 Euro pro Tag, muss man dazu sagen. Wo wir ja eingangs gesagt haben, überleg doch mal, wenn jetzt das Package holst und jeden Tag bist du bei $4,000 bis $5,000, sind wir schon so weit, dass diese Sportevents für normale Fans so teuer sind, akzeptiert sind, die Preise, und dass da trotzdem dann rumgebrüllt wird auf niedrigstem Niveau, heißt ja, die Leute haben genug Geld und können sich's trotzdem leisten.
Ja, sicher. Ja, also es wurde natürlich auch in einem finanzstarken Umfeld gespielt. In New York wohnen ja jetzt nicht nur die Armen, demnach war das natürlich dort auch ausverkauft und guck dir an, was teilweise auch für Masters-Tickets bezahlt werden. Es ist natürlich in einem Bereich, der jetzt nicht nur Golf betrifft, es betrifft auch andere Sportarten, dass Ticketpreise oftmals für andere Dinge dann genutzt werden, um finanzielle Verluste auffangen zu können, beziehungsweise vielleicht auch solche Sachen auszugleichen wie, es gab ja vor Ort auch gewissen Anteil an kostenlose Getränke und Verpflegung für die Zuschauer, dass das da wahrscheinlich alles so ein bisschen mit included war. Ja, und
deswegen Punkt, waren ja alle schon bereit mit ihrem 5% Bier. Kann ja auch ja, vielleicht sein.
Ganz genau. Also der Amerikaner ist ja, glaube ich, selten gewöhnt, ein 5% Bier zu trinken. Demnach gab es ja dann halt auch relativ früh schon wieder die Bilder, dass da Leute unter der Tribüne geschlafen haben und oder in irgendwelchen Ecken gesessen haben. Also das ist dann halt schon problematisch. Ein Punkt, der auch problematisch wohl gewesen sein sollte, war der Punkt der An- und Abreise. Denn Bethpage Black ist da wohl so located, dass man da halt nicht so gut hinkommen kann aus New York raus, auch wenn es da so eine knappe Stunde von New York weg ist. Aber informationsmäßig von vor Ort war man wohl früh um 3 schon auf den Beinen, um rechtzeitig da zu sein. Und dann gab es wieder die klassischen Videos, wie die Leute zur ersten Tribüne gerannt sind. Und nach der Veranstaltung ging es dann schon wieder los. Was ich dann immer nicht verstehen kann, ist, wenn ich schon jetzt da bin und so viel Geld bezahle, Shane Lowry hat, glaube ich, den entscheidenden Putt gelocht. Und dann gab es ja so eine Drohnenaufnahme vom 18. Grün. Und da strömten die Zuschauer schon von der Anlage. Also das ist dann halt,
ja, ist wie das so verstehe ich dann Spiel, halt nicht. Wie bei einem Oscarspiel, wo, ja. Wo die Mannschaft gewinnt, da gehen ja auch alle schon aus dem Stadion. Ne?
Ja, ganz genau. Und das ist dann halt, ja, da spielt dann anscheinend das Geld dann keine Rolle. Und wir wissen alles, wo dann Geld keine Rolle mehr spielt, da ist dann vielleicht auch so mit der Unterstützung und der Stimmung dann halt auch so ein bisschen dahin. Aber ja, preislich gesehen glaube ich schon, dass das in eine Richtung geht, was in der Zukunft, glaube ich, dann halt auch schwierig wird. Ja, man kann gespannt sein in Irland in 2 Jahren, wie es da aussieht. Ich glaube auch, dass potenziell der Preis dort auch ähnlich sein wird, weil die Tickets halt verkauft werden. Ja, die Leute kommen ja trotzdem. Ja, es ist ja wie überall. Solange alles verkauft wird, kann man ja da immer noch 10% draufschlagen und ein dummen Käufer wird es dafür dann halt auch immer noch geben.
Tja, ja, wir werden trotzdem uns das Ganze anschauen und weiter die Sportabos haben. Aber ja, das ist natürlich alles eine Frage. Aber klar, beim typischen Durchschnittsticket in der NFL zahlst du wahrscheinlich auch schon so $300 und beim Basketball irgendwie $150. Von daher, dann, wenn wir jetzt bei $700 bis $1,000 sind, ist natürlich ein bisschen teurer, aber Golf ist ja jetzt halt auch nicht jede Woche und das ist halt ein Elevated Event. Klar, der ist nur alle 2 Jahre auch nur dort. Das ist halt so ein, das kannst du ja schon vergleichen mit einem Super Bowl oder irgendwas in die Richtung. Obwohl natürlich die Amis jetzt ihre Super Bowls und Co. anders werten. Natürlich hat es nicht so die Reichweite, so ein Ryder Cup. Für viele ist es vielleicht auch nicht so interessant. Viele sagen natürlich, das ist einer der größten Events und das ist halt irgendwie das größte Event, was Golf überhaupt hat. Aber rein von den Zuschauer- und Einschaltzahlen ist es jetzt auch nicht mehr als ein normales Major, doof gesagt. Und wenn du den üblichen New Yorker, ich habe so das Glück gehabt, mit 2, 3 außer der Reihe zu sprechen, die haben sich dann eher für das Baseballspiel oder das weiß ich was Spiel begeistert an den Wochenenden und so, ach so, ja, Ryder Cup ist ja ganz interessant. Also da erreichst du jetzt halt auch nicht ein Milliardenpublikum und dass Europa gewonnen hat, hat jetzt in der Sportschau und in der Bildzeitung natürlich mal wieder eine Schlagzeile gegeben, aber es wurde natürlich nirgendwo medial irgendwo größer berichtet als auf den Golf-Channels, ne? Das muss man auch nochmal dazu sagen.
Ja, und was natürlich vielleicht auch so eine Einzelmeinung von mir halt auch dann ist, ist, dass ich dann halt teilweise halt auch peinlich berührt bin, wenn ich dann so manche Reaktionen dann halt auch sehe, wie die Spieler dann reagieren, sei es ein Bryson, ein McIlroy oder halt auch ein Justin Rose. Da finde ich dann halt schon manche Reaktionen komplett übertrieben, auch manche Interviews danach, wo dann einem verkauft wird, dass da Golf dann der ultimative Teamsport ist. Ist meiner Meinung nach halt einfach nicht richtig und nicht wahr. Einzige, was so ein bisschen in Form von Teamsport dann rankommt, ist dann tatsächlich der klassische Vierer. Sonst ist und bleibt es auch da eine Einzelsportart, weil du gegen den Platz spielst, sicherlich auch gegen den Kontrahenten, gegen den du dann spielst, wo du dich dann so ein bisschen anpassen kannst. Aber sonst macht im Grunde das verschlagene Wedge von dem Spieler, der 2 Flights vor dir ist, jetzt kein Unterschied zu dem Eisenschlag, den du dann an einem Par 3 zum Beispiel machen musst oder so. Das ist dann halt Nonsens, der dann da einem immer verkauft wird und for the team. Klar, das spielt dann hinten raum fürs Ergebnis dann so ein bisschen mit, aber sonst ist es dann halt trotzdem, wie du schon richtig gesagt hast, so eine Golfveranstaltung, die jetzt so immer noch halt geschichtlich zu hoch gehalten wird. Das ist halt jetzt in zwei Jahren ist es dann halt ein 100-jähriges. Ja, man darf nicht vergessen, die Anfangszeiten war ja Kontinentaleuropa da komplett raus. Hat so langsam auch wieder die Züge das nur noch ändert und die anderen Länder dagegen Amerika
England
wieder
spielen. Skandinavien.
Ja, genau. Da ist dann halt noch so, John Rahm wurde dann halt noch so ein bisschen so mitgenommen, ja, dass sie da noch einen aus Kontinentaleuropa dabei haben.
Oh ja, Stracker ist ja auch aus dem Herzen und, Europas.
Genau, Stracker, der hat teilgenommen. Der wurde ja im TV immer nur gezeigt, wenn er einen Putt gelocht hat, als er mit Rahm zusammengespielt hat. Das war, glaube ich, Stracker hatte vielleicht so 10 TV-Zeiten an 3 Tagen. Davon waren 9 gelochte Putts und einen hat er vorbeigeschoben. Sonst war von einem Sepp Stracker halt nicht zu sehen. Da zieht dann halt auch der Name nicht. Bei den Amerikanern war es halt ähnlich mit einem Griffin oder einem Harris English, der am Sonntag ja nur einmal gezeigt wurde, als nochmal eine besondere Rolle bzw. eine besondere Regel erklärt wurde, wo wir vielleicht jetzt zum Ende unserer Show nochmal so ein bisschen drauf eingehen, dass Viktor Hovland schon mal einen halben Punkt für die Europäer gesichert hat. Wo natürlich jetzt viele sagen, ja, jetzt war ja ein ganzer Punkt der Unterschied, das hat's ja nicht ausgemacht. Sehe ich persönlich ein bisschen anders, denn Hovland wäre die allerletzte Partie gewesen und der halbe Punkt, da wäre Shane Lowry nämlich noch nicht durch gewesen, das Ganze, zu dem Zeitpunkt. Und wir alle wissen das, wenn so eine Partie entschieden ist, dann ist der Stecker gezogen und der Druck ist so ein bisschen weg und dann war ja eigentlich klar, dass die Europäer gewonnen haben. Ich glaube, wenn das eben nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre es nochmal spannend geworden. Ja, so war es natürlich dann schade, aber ich kannte die Regel vorher auch nicht. Wir setzen jetzt hier 4 Mann auf die verletzte Auswechselbank und dann sind 4 Partien schon mal geteilt und dann brauchen wir nur noch einen halben Punkt.
Ja, genau, ja, die hätten einfach alle nicht antreten sollen und dann zack, gewonnen. Das so, dann habe ich gleich gesagt.
6 Punkte das ist schon eine
Regel. Da gibt es jetzt ja auch schon die Tendenzen und die Nachfrage, dass man diese Regel ändert. Also das war natürlich, die hat man damals 78, 79, glaube ich, einmal reingeführt und die gibt es seitdem. Aber ja, Bradley, glaube ich, hat sich auch geäußert, dass er die doch nicht so cool fand und er kannte sie auch nicht übrigens. Ja, ganz lustig. Aber ich meine, wenn es die Regel gibt, dann kann man sie halt benutzen. So ist es halt Golf. Und das ist ja auch im Spirit of the Game. Ich glaube, Hovland hätte gern gespielt und sie hätten auch Hovland antreten lassen, dass der ja jetzt eine Bandscheibenvorfall am Hals hat. Das kann jeder nachvollziehen, der irgendwie mal einen Golfschläger in die Hand genommen hat, dass man keinen Bock hat, sich damit zu drehen. Und
was natürlich zu beweisen wäre. Ja,
sagen wir mal, wir gehen mal ganz im Spirit of the Game davon aus, dass es so war, okay? Dann hat er diese und kriegt einen halben Punkt, so be it. Ich glaube nicht, dass der Hovland einfach, also gerade ein Hovland würde ich immer rausschicken. Hätte ich eher gesagt, der Stracker hat Radrücken, weißt du? Oder irgendwas, wo du sagst, das lohnt sich dann nicht so richtig, punktetechnisch. Aber der Hovland war ja auch eine Bank einigermaßen. Der hat ja auch super gespielt. Und ansonsten hat Bradley ja auch noch gesagt, er hätte, das ist natürlich dieser Monday-Talk, dieser Coach-Talk, wo man sagt, hätte Fahrradkette, was hätte man besser machen können? Hindsight is always 20-20. Aber er hat sich dann doch gesagt, ja, vielleicht Setup vom Kurs hätte er anders gemacht. Es war vielleicht ein bisschen, wie hat er das ausgedrückt? Er hat, glaube ich, gesagt, es war ein bisschen vermessen von ihm zu glauben, sie wären gut genug Golfer, als dass man einfach hätte alles frei säbeln müssen. Und das Rough war ja eigentlich überall spielbar. Die haben ja da teilweise irgendwo hingehauen. Trotzdem konntest du immer noch irgendwie zur Fahne schlagen. Selbst mit dem besten Up and Down der Welt, die hinter der Tribüne von Rose hat wirklich hinter der Tribüne noch auf das Grün geschlagen. Also du konntest da war ja nichts, wo du sagst, hier geht gar nichts mehr. So mit Deep Rough und oh Gott, das war ja alles so irgendwie spielbar, ne?
Ja, und wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen, dass wir gespannt sind, wie das Setup ist. Im Interview am Dienstag wurden die Spieler in der Presserunde noch gefragt, was sie denn von Bethpage Black halten und von den Spielconditions. Und da war ein, ja, da waren sie eigentlich sich alle einig, dass der Kurs in der Woche Bethpage Pink ist und nicht Bethpage Black. Also wohl sehr, sehr einfach, das ganze Setup.
Also für die einfach, muss man dazu sagen. Ne? Trotzdem ist der Kurs ja eigentlich so einstelliges Handicap-Voraussetzung, doof gesagt.
Ja, was man nicht unterschätzen darf, ist, man hat ja dann die ein oder andere Stelle gesehen, an der 18 rechts hinter den Bunkern, wie eigentlich die Grassituationen da sind. Das gab's ja alles nicht. Es war ja gefühlt alles auf unter Knöchelhöhe runtergemäht. Die Balllagen im den Rough-Streifen, so nennen wir es einfach, waren oft wie aufgeteet die Spieler konnten natürlich trotzdem die Bälle da kontrollieren. Was natürlich, glaube ich, noch erschwerend dazu kam, das hat Bradley gesagt, das kann man natürlich nicht kontrollieren, war die Tatsache, dass es am Mittwoch und Donnerstag, vom Mittwoch zu Donnerstag so dermaßen geregnet hat, ja. Mehrere Liter auf dem Quadratmeter, dass die Grüns so weich waren und dass sie es halt nicht mehr geschafft haben, wirklich die schnell, also firm und hart hinzubekommen. Und das war ja sofort am Freitag, konnte man das sehen, also dass die Spieler die Fahnen in jeglichen Ecken und Positionen attackieren konnten. Auch aus den Rough-Situationen der Ball im Grunde einmal gehoppt ist und dann lag er. Hm. Und da sind wir uns einig, das machen diese Spieler, ja, sich ein leichtes, dann da zu attackieren und dann halt auch jede Fahne anzugreifen. Und wir waren uns ja da auch einheitlich im Klaren und einig, dass die Europäer das halt einfach die Tage deutlich besser gemacht haben. Ja, sie haben einfach jede Fahne angespielt und attackiert und die Amerikaner teilweise sehr defensiv weg von den Fahnen auch. Vielleicht auch mit dem Gedanken, dass ja die Grüns schneller sind und vielleicht härter. Das war nicht der Fall. Und wenn du dann halt nichts lochst, das kommt noch dazu, dann ist es halt wie so eine Spirale. Ja, und du nimmst den dann halt dann nicht so wirklich an, halt auch den Platz aggressiver zu spielen. Und da hast du richtig gesagt, hat Bradley gesagt, hätte man vielleicht den Platz anders präparieren müssen. Mehr Rough, weil wenn du halt dann so Spieler hast wie ein Henley, wie ein JJ Spawn, das sind halt nicht die absoluten Longhitter. Ja, und die kommen eigentlich über ihre Präzision, über eigentlich so ein altes europäisches Spiel. Ja, die erinnern mich eigentlich so ein bisschen eher an ein Molinari vom Spielertypen. Ja,
oder an Rose.
Ganz genau. Ja, und in Zeiten von 2025 ist halt 180 plus Ballspeed auch der europäische Standard. Ja, und die können den Ball auch weit schlagen. Und demnach war es halt ein Putting-Contest, der so klar an die Europäer ging in den ersten zwei Tagen, dass letztendlich dieser Sieg absolut verdient ist und dass ein amerikanischer Sieg eine absolute Sensation noch gewesen wäre. Und jetzt, um den Punkt mit Hovland noch zu beenden, die Amerikaner haben jetzt den Ryder Cup nicht wegen diesem halben Punkt verloren von Hovland, sondern die Amerikaner haben am Freitag und am Samstag durch ihr schlechtes Spiel den Ryder Cup verloren. Ja, dass sie es besser können, haben sie am Sonntag gezeigt. Nur wenn du halt nur am Sonntag so performst und halt vorher halt komplett verkackst, dann hast du es halt auch nicht verdient, letztendlich als Sieger vom Grün zu gehen.
Ja.
Demnach ist dieser Sieg mehr als verdient.
Ja, oder andersrum gesagt, die Europäer haben den Ryder Cup am Donnerstag, am Freitag und am Samstag gewonnen, nicht am Sonntag. Da haben sie ihn verloren, eigentlich fast schon wieder.
Ganz genau, ja. Und da ist es dann halt auch, da kam es dann, die Angst vor dem Gewinn kam bei den Europäern am Sonntag. Das war ganz klar zu erkennen. Ja, dieses Gefühl, was passiert hier gerade mit uns? Wenn wir das jetzt hier noch abgeben? Und so ging es dann halt in dem Kopf los. Und ich sag mal, auch historisch gesehen war es das erste Mal, dass die Europäer nur eine Partie für sich entscheiden konnten.
Ja,
es gab nur einen blauen Punkt. Und da muss ich sagen, eigentlich bei der Partie, wo ich mir sicher war, dass die Cantley zieht. Ja, also einfach auch Matchplay, Beast, Cantley, Aberg so ein bisschen auch wackelig, auch Donnerstag, Freitag und Samstag, auch in der Saison nicht wirklich da. Und am Ende ganz stark von Aberg diesen gesamten Punkt, der ja natürlich dann extrem wichtig ist. Ja,
ohne Aberg hätten die das nicht gewonnen.
Das wäre interessant gewesen, ja. Und demnach natürlich hochverdienter Sieg.
Haben aber sie es am Sonntag schon bizarr, dass du hast 12 ja. Punkte, brauchst nur noch 2 Punkte und ja. hast 11 Spiele, weißt du, wo du denkst, come on, ey, es ist wirklich, du bist doch eigentlich da. Und aber das eigentlich da, ey, das ist trotzdem noch mal so viel Arbeit gewesen. Und den tatsächlich, es hat ja auch, ich habe am Anfang einmal reingeschaut, war die Hälfte wieder blau, dachte ich, ach super, Fitzpatrick, 5 up, läuft ja, da kann ich ja kurz was anderes machen. Dann guckst du wieder rauf, alles rot, weil du schreibst, guck mal, alles rot. Ich denke mir so, okay, so Quatsch, war doch alles blau.
Ja, gut.
Hat er denn Farbschwäche, der Junge, oder was?
Aber nein. Ich habe dir dann erstmal nur geschrieben, rot, rot, rot sind alle unsere Kleider. Ja,
naja.
So, dann ging
es ab. Das hat ja schon gereicht, ja. Dankeschön. Nee, ey, da ist ja auch unseren lieben Kommentatoren bei Sky die Pumpe gegangen. Fand ich nämlich sehr, sehr sympathisch, wie der Jonas es gemacht hat. Lieben Gruß auch daraus, er war ja bei uns in der Folge. Ich freue mich immer, wenn ich ihn höre, das ist irgendwie bereichert Sky ganz gut. Und ich finde, du hast dieses Momentum auch gemerkt, dass das schwappt, nicht nur bei den Spielern. Ne? Bryson hat da was losgetreten und alle hinten, das hat ja auch Scotty dann im Interview gesagt, ja. Er hat eigentlich nur dieses Momentum von Bryson mitgenommen und da konnte er es sozusagen, also Cam Young, klasse gespielt voraus, dann Bryson nochmal dieses 5-Down von Fitzpatrick gedreht zu einem Tight. Scotty nimmt es quasi mit, diese Energie, die Bryson mitgebracht hat und die vorausgehenden Jubel. Und du siehst ja auch, da ist immer mehr Rot auf dem Leaderboard. Das ist dann schon dieser Teamsport, in Anführungsstrichen, das Momentum des Teamsports. Auch wenn ich mit dir total in einem bin, dass jeder für sich selber spielt, jeder seinen Ball spielt, außer bei den Foursomes. Aber tatsächlich, das ist dann, wo der Team-Spirit und dieses Team-Ding greift. Dass du weißt, wir spielen zusammen gegen die anderen. Und das wäre in einem Turnier so nie passiert. Und das passiert halt nur beim Ryder Cup, dass dieses Momentum sich durch die Flights durchzieht an so einem Tag.
Ja, absolut. Also dann nimmt ja einer die Stimmung mit und sorgt dann dafür, dass das eigene Spiel, glaube ich, auch nochmal aufs nächste Level kommt. Und genauso ist es dann halt mit, wenn die Spirale in die andere Richtung geht, du merkst dann halt auch, wenn die Stimmung nicht so gut ist. Und die Worte von Scotty fand ich schon aussagekräftig, ja, also dass er halt sagt, Bryson war der absolute emotionale Leader von diesem amerikanischen Team. Das hat er halt auch direkt am Freitag vom ersten T-Shirt dann halt auch gezeigt, ja, also wie er dann halt auch versucht, die Menge mitzunehmen und zu zeigen, dass er es unbedingt will mit diesem Drive gleich kurz vors Grün. Aber ja, Fitzpatrick hat es halt gezeigt, er war schnell 5 auf. Und dann wird halt auch der Weg extrem lang wieder zurück. Und er hat es geschafft. Und das war schon, ja, auch, ja, wenn man selber Matchplay hat, kann man sich daran erinnern, ja, dass man,
muss man
eventuell auch, das ist es, ja, dass so ein 5-Down nicht gleichzeitig bedeutet, dass die Partie vorbei ist, sondern genau. Dass man halt da auch wieder
over.
Von zurückkommt.
Immer drin bleiben. So lass aus. Uns noch mal ganz kurz in die Einzelbewertung gehen bei den Teams. Lass uns doch mal mit deinem Team USA anfangen. Wer hat dir da besonders gut gefallen? Wer hat dir besonders schlecht gefallen? Also ich kann ja sagen, für mich ganz kurz, ich fand, Justin Thomas hat seine Sache wieder klasse gemacht. Xander Schaufler auch. Cam Young hat mich total überrascht, dass der so stark aufspielt. Auch ein J.J. Sporn hat das sehr solide runtergebackt. Ich meine, Patrick Hendley mag ich nicht. Die ersten Tage dachte ich, okay, der ist aber wenigstens ein Garant, was so dieses Matchplay trotzdem noch bringt. Hat am letzten Tag, wie du schon sagst, so ein bisschen, naja, hat es halt nicht gebracht an dem letzten Tag. Und der Bryson hat gefühlt irgendwie alleine gespielt ganz oft. Aber war stark und top und ich mag Bryson sehr gern weiterhin.
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Cam Young und Bryson stelle ich im Grunde über allen. Scheffler mit diesen ungünstigen Umständen immer in die heißen Hände zu laufen, war tendenziell vielleicht jetzt nicht auf seinem Top-Niveau. Das hat er dann immer nur so angedeutet. Ist immer wieder so in die alte Schwäche, sag ich mal, so von vor 2-3 Jahren mit dem Putten so ein bisschen weggefallen. Sonst muss ich sagen, habe ich vorhin schon gesagt, Data Golf, die haben eine extreme Flut an Informationen bereitgestellt, auch Live-Daten, und die haben vorher die 132 perfekten Paarungen für die Amerikaner zusammengestellt, und da hat Keegan Bradley es zweimal geschafft, die 132., also die jeweils schlechteste Spielerpaarung, auf
ist
die
auch
Bahn
mutig.
Zu stellen.
Das ist mutig.
Ich gehe mal gegen die Daten, ja, und zeige denen,
einfach
dass
mal probieren.
Eben
und
nicht die beste Kombination
ist. Und auch wenn es dann
ist.
Beim ersten Tag nichts wird, einfach nochmal versuchen. Ja.
Ganz genau, ja, und Harris English und Colin Morikawa auch, boah, Morikawa vor allen Dingen, da scheint irgendwas Arges gerade zu sein, vielleicht auch im Umfeld oder so, dass der aktuell nicht so die Leistung auf den Platz bringt, hat mir persönlich gar nicht gefallen. Harris English jetzt auch nicht so, hat dann auch ja nicht mehr so oft gespielt. Die beiden würde ich da bei den Amerikanern vielleicht so rausstellen, sonst haben die anderen eigentlich das geliefert, was man halt so kannte. Ja, Thomas, auch so ein emotionaler Leader, Schaufele, auch wieder beständig das gebracht, was man von ihm kennt, Kentley auch im Grunde. Aber wie gesagt, im Overall halt ein bisschen zu wenig auf den Grüns. Daher auch ein verdienter Sieg für die Europäer.
Sag nochmal zwei Worte zu Keegan Bradley. Ich fand, der hat seine Sache gut gemacht. Vielleicht hätte er einfach doch spielen sollen. Es hat eigentlich jemand gefehlt, der wie Keegan ist und wie Keegan gerade spielt. Und vielleicht hätte er die Leute anders mitgenommen. Ich meine, hätte, aber vielleicht wäre es schlauer gewesen, weil das hat einfach diesen einen Zündfunken vielleicht noch gebraucht. Und er ist jetzt vielleicht nicht der sich auf die Daten verlässt, wie andere Leute im Umfeld. Aber vielleicht wäre es ein guter Playing-Captain gewesen.
Ja, ich finde es halt immer schwierig, aus Sportlersicht einen Trainer zu haben, der selber noch mitspielt, auch regulär. Ja, also ich finde, es ist immer schwer, sag ich mal so, jemand an der Seitenlinie zu haben, der selber noch aktiv spielt, egal in welcher Sportart, immer
sich
so
selbst,
mit dem
sich
Gefühl,
selbst einwechselt.
Ja, genau. Ja, also der dann, deswegen fand ich schon richtig, dass er nicht gespielt hat. Aber nichtsdestotrotz hätte ich halt auch erwartet, dass da ein anderer mit viel mehr Erfahrung an der Seitenlinie steht, als Teamleader. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er vom Typus so ist, da ist man ja nicht dabei. Bei den Interviews fand ich ihn ja wortkarg, introvertiert so ein bisschen. Jetzt auch nicht so, dass die Wahl der Worte mich jetzt so angezündet hätten, so emotional auch angefasst hätten, als Spieler vielleicht. Das kann man jetzt nicht sagen, weil man jetzt nicht in der Umkleidekabine mit dabei ist, wie er da ist, ob er da anders ist. Nichtsdestotrotz, war es ja letztendlich noch eine knappe Kiste. Ja, also wäre das Ganze jetzt am Sonntag jetzt auch noch richtig böse blau geworden, dann hätte man wahrscheinlich ein anderes Urteil über ihn, als es jetzt
ausgegangen. Ja, aber es ist ja auch unfair.
Das
ist ja auch mega unfair, weil eigentlich das er hat es. Ja nicht gespielt. Ja, ja. Die Spieler haben ihn ja hängen lassen, doof gesagt.
Ja.
Also die spielen den Ryder Cup.
Das ist richtig, aber wie schon gesagt, heutzutage gibt es halt die Möglichkeit dieser datenbasierenden Überblicke und Zusammenfassungen. Und da hat er halt zweimal Daten genommen, die jetzt nicht so erfolgsversprechend waren. Und letztendlich hat er das bekommen, was die Daten ihm vorher so ein bisschen vorgegeben haben. Also wenn du die beiden halt jetzt schickst, dann kriegst du halt nichts. Und das ist, sag ich mal, glaube ich, so
ein Kritik,
der eventuell hochkommt, genau. Sonst muss man ja irgendwann auch Erfahrungen sammeln. Ja, und demnach kann ich über ihn selber so gar nichts sagen, weil wir ihn natürlich nicht persönlich kennen. Ich habe heute einen Videoausschnitt von einem anderen Golf-Podcast gesehen, wo ja der Kollege Siem sich ein Urteil schon gefällt hat und was er auch von Keegan Bradley hält. Und da finde ich dann halt schon immer schwierig, sowas dann halt dann auch öffentlich zu sagen, wenn ich dann auch selber noch in dem Zirkus unterwegs bin. Demnach kann ich dazu halt nichts sagen, weil wir den halt nicht im Privaten kennen, beziehungsweise so jetzt wahrnehmen, wie er ist, als Sportler oder als Captain ist. Ja,
und ja, ich glaube, den Punkt, den du gesagt hast, der ist ganz gut. Dieses so, du brauchst eigentlich seniorigere Leute, die da einfach irgendwie an der Seitenlinie stehen. Da wurde ja gleich Phil Mickelson gehandelt nach dem, ja. sozusagen nach dem Ryder Cup. Der hat gleich sofort per Twitter abgesagt, oder X, wie es jetzt heißt. Aber ja, irgendjemand, der die Leute mitnimmt, und von daher komme ich erstmal zum europäischen Team, ist der Luke Donald einfach eine super Wahl. Der macht seine Sache gut, der ist dabei, der ist da 100% dedicated drin, der spielt nicht noch irgendwie auf der Tour selber jede Woche. Der hat in der Vorbereitung den Spielern Briefe geschrieben, handschriftlich, immer da gewesen, immer dabei, die ganze Vorbereitung mit, und das wünscht man sich, glaube ich, jemand, der da einfach mit Herz und Blut dabei ist und auch halt irgendwie dann so eine Art Expertenteam noch dabei hat, die einem noch helfen. Also ich finde, da ist Luke Donald einfach die bessere Wahl auf europäischer Seite. Bin sehr happy mit dem Captain. Und ansonsten die europäischen Spieler, ja, natürlich, wenn man gewonnen hat, kriegt man positive Noten durch die Bank weg. Viel Gutes gesehen, viel mir gefallen. Die Hälfte der Leute haben im Matchplay, die gespielt haben, haben ja die Punkte geholt. Das war einfach auch stark überall. Auch leider hat Rahm am letzten Tag wie alle anderen auch so ein bisschen geschwächelt. Hätte ich eigentlich auch da sicher geglaubt, dass der das Ding holt, weil er halt am Freitag und Samstag auch so wahnsinnig dominant aufgetreten ist, wo du auch gedacht hast, ah ja, da ist er ja wieder, der John, den vermisse ich auf der PGA-Tour halt entsprechend. Weil von Liv kriegt man jetzt nicht so viel mit, da ist der auch irgendwie gut dabei, aber irgendwie hat er für mich so einen gefühlten Knick gemacht in der Karriere oder einfach von der Leistung. Aber jetzt beim Ryder Cup einfach wieder da gewesen, wieder on point wie früher, wo du sagst, der ist einfach eine Bank. Den habe ich jetzt so bei den Majors bis jetzt nicht so stark gesehen wie jetzt beim Ryder Cup. Und ich meine, ist jetzt vielleicht eine wilde Spekulation, aber vielleicht bräuchten wir, wenn Luke Donald abtritt, als nächstes Ian Poulter als Ryder Cup-Kapitän. Jemand, der dafür brennt, jemand, der dabei ist, jemand, der einfach. Ich finde es schade, dass Poulter nicht dabei ist mehr. Der hat es einfach verdient, weil er auch den Ryder Cup so lebt und so atmet. Das, glaube ich, ist nochmal irgendwann eine gute Comeback-Geschichte. Ob nun in Irland oder in ein paar Jahren, wer weiß. Aberg hat mir gefallen, Fitzpatrick hat mir gefallen, auch wenn er sich da von Bryson hat hinreißen lassen, nicht zu gewinnen. Tommy Fleetwood unglaublich stark, hat auch noch eine Fairplay-Medaille bekommen, den Nicklaus Award. Nicklaus Jacklin Award ist das, glaube ich, für Fairplay on and off the course. Also auch da wieder berechtigt, das hatte vorher der Rose. Ja, und Rosie, klar, mit seiner ganzen Erfahrung auch gut da, mit so einem alten Hasen dabei zu haben. Über McIlroy kann man ja sagen, was man will, bleibt einer meiner Lieblingsspieler. Ich weiß, da bist du anderer Meinung. Und Tyrrell Hatton hat mir auch wahnsinnig gut in der Combo gefallen mit John Rahm. Von daher, das, also eigentlich alles fein. Bisschen schade, dass die Skandinavier nicht so starke Putting gezeigt haben, was sie sonst können. Da haben sie ein bisschen nachgelassen, finde ich. Also da hätten sie noch ein bisschen mehr bringen können. Aber alles in allem 15-13, das ist so ausgegangen, wie es sein sollte.
Ja, genau. Und wenn man jetzt einfach nochmal zurückblickt, ist ja Luke Donald im Grunde nur ein Glücksgriff gewesen. Der Ersatz vom eigentlichen Kapitän. Man müsste sich drüber nachdenken, wie wäre das Ganze eigentlich mit Henrik Stenson passiert, jetzt in Rom und jetzt halt auch dieser Ryder Cup, der ja gehen durfte nach seiner Liv-Golf-Entscheidung. Ist ja, sag ich mal, Luke Donald nur aus der zweiten Wahl die erste Wahl geworden. Und das ist schon natürlich so eine eigene Story für sich. Und kann ich dir nur in vielen Punkten zustimmen. Auch nochmal zu Rory. Was halt viele Leute nicht verstehen ist, dass man halt absolute Top-Spieler dahingehend anspornt. Dieses Phänomen kenne ich selber. Wenn man halt persönlich bei denen wird. Ja, und es gab ja dann nur mehrere Videos, wo er halt deftig beleidigt wurde, nochmal absetzt und dann halt so dieses innere, naja gut, du erzählst mir gerade irgendwas, dann hau ich dir den halt mal da an den Mast. Und das hat er halt mehrfach in den Tagen gebracht. Und das ist dann schon eine extrem gute Sache. Und sonst bei den Europäern, ja natürlich auch Fleetwood wieder in Kombination mit Rose und McIlroy wieder fantastisch gespielt. Und zu Rahm habe ich es ja auch schon gesagt. Da bin ich anderer Meinung. Seit seinem Wechsel zu Liv auch wenn es nur, wie viele sagen, die Lift-Tour ist, bringt er da Turnier für Turnier Top-Ergebnisse und hat auch beim Ryder Cup wieder gezeigt, welche Qualität er hat. Ja, und da kann man gespannt sein, wie das europäische Team in 2 Jahren aussieht.
Ja, und dann, Luke Donald, wie du schon sagst, ja, 100 Jahre Ryder Cup, ne? Also der, ja, 55. Ryder Cup, oder? Der 46. kommt dann. Diesmal war es ja der 45. Ja. Und da gehen wir dann wieder drauf ein.
Genau, und sollte Luke Donald das 3. Mal Kapitän sein, hat er ja wieder die Möglichkeit, das Team so zusammenzulassen, nur halt den anderen Højgaard wieder zu nehmen. Ja. Funktioniert ja. Ja, und dann, warum auch das Winning-Team wieder verändern? Ja, also die kennen sich ja dann alle.
So sieht's aus. Also, danke für den Rückblick. Ich freue mich, mit mir den Team Europe Cup weiter rumtragen zu dürfen in Form meines Cappies. Und du freust dich dann sicherlich auch immer, wenn du es siehst. Beauty, war auf jeden Fall ein toller Ryder Cup. Wir sehen uns dann in 2 Jahren wieder in Idle Manor, oder? In Irland, glaube ich, spielt das dann.
Genau. Da sehen wir uns dann wieder.
Super. Und für die anderen Huffies, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich schmeiß euch jetzt mal alle raus und wir sagen Tschüssi, Beauty, ne?
Ja, tschüssi.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.